Sie hören jetzt eine Sendung des Gemeindehilfsbundes. Wir sind ein bundesweiter gemeinnütziger Verein, der Seelsorge und theologische Orientierung auf biblischer Grundlage im Sinne der Reformation vermittelt. Wenn Ihnen die Sendung gefällt und Sie in Kontakt mit uns treten wollen, freuen wir uns auf einen Anruf oder eine Nachricht per Post, Fax oder E-Mail. Am Ende der Sendung geben wir Ihnen unsere Anschrift, Telefonnummer, Fax, E-Mail-Anschrift sowie unsere Kontonummer bekannt. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören. Es spricht jetzt zu Ihnen Pastor Dr. Joachim Kochlovius.
So, liebe Brüder und Schwestern, Sie haben es schon gesehen. Johannes 9 ist ein umfassendes Kapitel, 41 Verse, die lese ich jetzt nicht alle vor. Jeder hat seine Bibel und kann das dann für sich tun. Aber die wichtigsten Passagen möchte ich uns jetzt doch vorstellen. Und Jesus ging vorüber, sah einen Menschen, der blind geboren war. Seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geworden ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei, strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloah, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin, wusch sich, kam sehend wieder. So, wir machen einen kleinen Sprung. Vers 13, da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen: Einen Brei legte er mir auf die Augen, und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen einige der Pharisäer: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Wir machen wieder einen Sprung. Vers 28. Da schmähten sie ihn und sprachen: Du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Woher aber dieser ist, das wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Das ist aber verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Sie stießen ihn hinaus, das bedeutet, sie haben ihn ausgeschlossen aus der Synagoge. Und das kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er: Glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach: Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach: Herr, ich glaube, und betete ihn an. Wir beschäftigen uns jetzt also heute und morgen mit den letzten beiden Zeichen, die Johannes uns überliefert. Und diese beiden Zeichen haben es in sich, nicht nur was den Platz betrifft, den sie im Johannesevangelium einnehmen. Das ganze neunte Kapitel widmet Johannes dieser Heilung des Blindgeborenen. Und wenn wir dann auf Kapitel 11 gehen, da merken wir, dass auch fast das ganze Kapitel diesem letzten großen Wunder gewidmet ist. Nicht nur insofern sind das besondere Zeichen, sondern auch deswegen, weil es sich hier um eigentliche Schöpfungswunder handelt. Schöpfungswunder sind Wunder, durch die der Herr etwas erschafft, was vorher gar nicht da war. Bei diesem Blinden handelt es sich nicht um eine Heilung. Eine Heilung wäre ja eine Wiederherstellung einer ursprünglichen Gesundheit. Aber der Mann, der war noch nie gesund gewesen, der hatte von Anfang an ein fehlendes Augenlicht. Also insofern war das hier ein Schöpfungswunder. Denn der brauchte ganz neue Augen. Die Augen mussten neu erschaffen werden. Und so ähnlich ist es dann ja auch mit dem Lazarus. Der musste ganz neu erschaffen werden. Er brauchte ja einen neuen Leib. Der alte Leib hat schon gestunken. Der war unbrauchbar geworden. Also das sind nun ganz besondere Wunder, wenn man unmittelbar vor der Schöpfungsherrlichkeit und vor der Schöpferallmacht Gottes steht, da muss man eigentlich verstummen, da kann man nur noch zu Boden sinken und diese Wunder anbeten. Aber wir wollen natürlich auch hier fragen, wie weist dieses Wunder über sich selbst hinaus? So habe ich ja auch die letzten Wunder ausgelegt, als eine ewigkeitliche Botschaft, die nicht nur die damals lebenden Menschen oder Kranken betraf. Und es ist bei diesem sechsten Zeichen gar nicht so schwer herauszufinden, was Jesus eigentlich damit bezweckte und was er natürlich damit auch allen Menschen weitergibt. Und was er damit auch uns zu sagen hat. Denn er selbst sagt in Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Also es geht hier im Tiefsten nicht um das natürliche Licht, so wichtig es ist, um das natürliche Sehvermögen, so wunderbar es ist, sondern es geht um unsere angeborene Blindheit in geistlicher Hinsicht. Und es geht darum, dass nur Jesus in der Lage ist, uns von dieser angeborenen Blindheit zu befreien. Was ist angeborene Blindheit in geistlicher Hinsicht? Ja, ich denke, das ist uns allen klar. Wenn man nicht sieht, wer Gott ist, wenn man Jesus nicht erkennt vor seinem geistigen Auge, wir haben vorhin das Lied gesungen mit dem letzten Vers und sehe ich Jesus wandeln. Ja, was heißt das Sehen? Das ist ein inneres Sehen. Der Geist spiegelt uns sozusagen die Gestalt Jesu wider, obwohl wir seine Gestalt niemals gesehen haben, sehen wir ihn doch. Das ist das Wunder, dass der Heilige Geist bewirkt in uns. Ich werde darauf nachher noch einmal kurz eingehen. Also geistliche Blindheit ist dies, dass jemand Jesus nicht sieht. Er sieht das Wesen Gottes nicht, er sieht die Pläne Gottes nicht. Er sieht nicht das viele Gute, was Gott ihm getan hat. Der frühere Bundesumweltminister wurde gefragt, warum er bei seiner Vereidigung sich nicht auf Gott bezogen hat. So war mir Gott helfe. Und sagte, ich wüsste nicht, dass Gott mir jemals schon geholfen hat. Das ist ein Zeichen geistlicher Blindheit. Und es ist beachtlich, dass er diesen Mut hat, das einfach auch so auszudrücken. was ja viele unausgesprochen denken. Sie sehen Gott nicht und also gibt es ihn nicht. Und in diese geistliche Blindheit, da kann kein Mensch eingreifen. Die muss von Gott selber behoben werden. Da kann man sich, wie man so schön sagt, den Mund fusselig reden. Und es geschieht gar nichts. Das sind geistliche Prozesse, die können wir einfach nicht bewirken. Das ist also der Hintergrund und das ist ja die eigentliche Aussage dieses großen neunten Kapitels. So, wie so oft gibt uns die Schöpfung ein Gleichnis für einen inneren Tatbestand, für eine innere Wirklichkeit. So ist es auch hier. Wenn wir das natürliche Licht betrachten, bekommen wir zumindest eine Ahnung von dem geistlichen Licht. Goethe hat einmal gedichtet, alles natürlich ist nur ein Gleichnis. Da hat er eigentlich recht. Was wir hier erleben, was wir hier erfahren, hat alles eine tiefer greifende Aussage. Wenn wir essen, wenn wir trinken, wenn wir atmen, wenn wir sehen, das ist alles ein Hinweis auf geistliche Wahrheiten. Und deswegen lohnt es sich, wenn wir einmal ein paar Takte über das Licht nachdenken. Einfach über das Licht. Die alltäglichsten Dinge sind ja oft die geheimnisvollsten. Man nimmt sie gar nicht mehr zur Kenntnis. Und trotzdem sind sie ja so unerhört, und so unerhört aussagekräftig. Die Tatsache der Luft, nicht wahr? Die Tatsache des Atmens, die Tatsache, dass es Wasser gibt, dass es eine Schwerkraft gibt, die uns überhaupt die Bewegung ermöglicht. Die Tatsache, dass die Sonne Wärme ausstrahlt, das sind die Alltäglichkeiten, aus denen wir leben und die wir auch als ganz normale Tatsachen betrachten, ohne dass wir das Wunderbare daran entdecken. Und das ist natürlich schon ein Fehler. Wir müssten uns die Wunder, die uns täglich umgeben, erstmal richtig zu Gemüte führen, bevor wir uns mit anderen außergewöhnlichen Wundern beschäftigen. Nicht wahr, dass ein Orchideensame so klein ist, dass man ihn nur mit einem Mikroskop entdecken kann und dass er völlig ohne Nährstoffe durch die Luft da weht und dann einen Wirtspilz sich suchen muss und dass daraus dann eine Orchidee irgendwo entsteht. Das sind ja auch alles Wunder über Wunder. In früheren Jahren waren wir öfters in Pura im Tessin. Dort gibt es auch ein christliches Haus. Und im Sommer wurde es dort sehr heiß. Und da haben wir uns auch immer gewundert, wie ganz kleine Bambussprossen durch Straßen hindurch wachsen. Ja, natürlich war der Teer etwas weich geworden, aber es ist trotzdem eine unerhörte Leistung, dass eine so winzige Sprosse durch diese viele Zentimeter dicke, schwere Asphaltschicht sich hindurch bahnt. Ja, das nimmt man alles so zur Kenntnis. Aber was dahinter für Kräfte, für wunderbare Kräfte stehen, das machen wir uns oft nicht bewusst. Und beim Licht ist es ja so, dass bis heute die Gelehrten streiten, was eigentlich Licht ist, Welle oder Partikel. Licht bleibt bis heute bei all den Beobachtungs- und Deutungsmöglichkeiten, die wir haben, ein Wunder. Alles Leben ist auf Licht ausgerichtet. Ohne Licht, ja, läuft eigentlich überhaupt nichts. Selbst Meeresbewohner in 6.000, 8.000 Meter Tiefe sind in der Lage, sich noch Licht zu produzieren. Hochinteressant, was es da noch für Lebewesen gibt, ja, die in ihren Schwanzflossen oder wie auch immer, manchmal in richtigen Antennen, die aus ihren Köpfen kommen, ganz minimale Lichtquellen dort haben. Also ohne Licht läuft nichts. Und ich muss das, glaube ich, nicht vertiefen, wer wir wären ohne Licht. Nun, wenn ich betrachte, wie Gott das Licht erschaffen hat und was da im Schöpfungsbericht steht, dann entdecke ich dort schon eine Botschaft. Das Licht ist eigentlich das Erste, was Gott erschaffen hat. Nachdem er Himmel und Erde erschaffen hat, hat also einen ganz vorrangigen Wert. Ich dachte immer, dass Gott, nachdem er Himmel und Erde gemacht hat, Himmel und Erde gut nennt, so wie er ja fast alles gut nannte, nur den zweiten Schöpfungstag, den hat er nicht gut genannt. Interessanterweise, weil sich das verändert. Ja, da hat er nämlich die Wassermassen getrennt und diese getrennten Wassermassen sind ja dann in der Sintflut wieder zusammengekommen. Gott wusste schon, dass das noch nicht das Ende vom Lied ist, was er am zweiten Schöpfungstag erschaffen hat. Aber interessanterweise hat er auch Himmel und Erde nicht gut genannt. Er nennt Himmel und Erde erst dann gut, nachdem alles erschaffen war, was zu Himmel und Erde gehörte. Aber das Licht ist das Erste, was er gut nennt. Das Licht hat er am ersten Schöpfungstag erschaffen. Und was Gott gut nennt, ist also auf bleibende Existenz hin angelegt und deutet dann auch über sich hinaus. Ja, so viel mal ein paar Gedanken zum natürlichen Licht. Aber das natürliche Licht ist ein Gleichnis für das geistliche Licht. Und so wichtig wie das natürliche Licht für das natürliche Leben, so wichtig ist das geistliche Licht für das geistliche Leben. Und das wird aus diesem wunderbaren Wunder hier auch ganz deutlich. Denn nachdem Jesus dem Blindgeborenen sein natürliches Licht gegeben hat, geht ja die Geschichte weiter. Jesus hat sich niemals nur mit den körperlichen Dingen begnügt, sondern er wollte ja immer das Geistliche, er wollte ja den ganzen Menschen heilen. So geht also die Geschichte weiter und ein ganz kleiner Zug zeigt, dass Jesus sich um diesen Geheilten dann noch in ganz besonderer Weise gekümmert hat. Es steht nämlich in Vers 35, es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten und als er ihn fand. Das heißt also, er hat diesen Mann wieder aufgesucht. Der war ihm sehr wichtig. Und dann führte ihn zum Glauben. Und das Wunderbare, Jesus pflückt einen reifen Apfel, nicht wahr? Der Mann fragt, ja, an wen soll ich glauben? Ja, an den, der vor dir steht. Und dann sagt er, ja, ich glaube. Ich glaube. Also ganz wunderbar. Und im Grunde genommen ist auch hier die Hinführung bemerkenswert. Der Geheilte, als er noch nicht geheilt war, oder Heilung ist ja hier der falsche Ausdruck, der sehend gewordene muss ja erst zum Teich Siloa gehen. Siloa heißt gesandt. Der hatte also noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Warum schickt er mich jetzt da zum Teich Siloa? Also zum Teich gesandt. Gesandt, 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 was heißt denn das? Ja, das ist ja schon ein versteckter Hinweis, dass Jesus der Gesandte ist, Gottes. Und an solchen kleinen Zügen der Geschichte merkt man immer, dass Jesus schon viel weiter gedacht hat. Er war der Gesandte Gottes. Und der Blindgeborene hat unter Garantie darüber nachgedacht. Wer ist derjenige, der das jetzt an mir unternimmt und unternommen hat? So ist also Jesus auch hier interessiert am doppelten Licht, am natürlichen Licht und vor allen Dingen am geistlichen Licht. Und wir wollen einmal darüber nachdenken, ja, inwiefern wir eigentlich auch das geistliche Licht so sehr brauchen. Und wie wunderbar es ist, dass Jesus inmitten einer großen Menschenmenge auf diesen Mann zugeht, ihn sucht, ihn findet. Und wir sind natürlich auch diejenigen, auf die Jesus zugeht, die er sucht und denen er das geistliche Licht geben will. Der sucht ja nicht von sich aus das geistliche Licht. Der wäre eigentlich natürlich schon sehr zufrieden gewesen mit dem natürlichen Licht. Da hatte er bestimmt erstmal viel Grund, darüber nachzusinnen und dankbar zu sein. Aber Jesus sagt, du, es gibt noch viel mehr. Ja? Das geht ja so schnell bei dem. Herr, ich glaube, und sofort betet er Jesus an. Er aber sprach, Vers 38, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Was bei vielen Menschen jahrzehntelang dauert, nicht wahr, bis sie überhaupt den Anschluss finden an den Herrn, das geschieht bei dem hier in 3 Sekunden. Da war wirklich eine reif gewordene Situation da. Aber trotzdem gibt es doch eine kleine Entwicklung bei diesem Mann. Er wird ja erst in ein Gespräch mit den Pharisäern verwickelt und da hat er immerhin den Mut zu sagen, wenn dieser Mann nicht von Gott käme, der hätte das doch gar nicht mit mir tun können. Ja, und da werden die erst richtig erbost. Du willst uns hier belehren, du bist ja mitten in Sünden geboren, sonst wärst du ja gar nicht blind gewesen. Ja, die hatten ja so ein Denkraster, wer krank ist, der muss ja etwas verbrochen haben. Und wenn nicht er, dann muss irgendwie eine fremde Schuld auf ihm liegen. Wie kannst du uns etwas sagen? Ja, das ist ja dieses verquere Denken, was viele Menschen haben. Ja, wenn es einem schlecht geht oder wenn einer krank wird, dann ist das eine Strafe Gottes. So haben ja die Freunde Hiobs gedacht und haben natürlich haargenau daneben gedacht. Denn Gott ist nicht so. Wenn Gott wirklich so wäre, dass er allen, die in irgendwelche Schuldverstrickungen geraten, dann Strafen anhängen würde, würden wir alle gar nicht hier sitzen. Ja? Also, da gäbe es so viel zu tun für Gott, wenn er immer sofort Menschen bestrafen wollte. So ist es nicht. Gott ist nicht so. Seine Liebe ist unermesslich, die die Sonne aufgehen lässt über Bösen und Guten. Da kommt man mit diesen Denkkategorien überhaupt nicht weiter. Also immerhin, der hat schon eine wichtige Vorerkenntnis. Der muss doch von Gott kommen, sonst könnte der das nicht machen. Und diese kleine Vorerkenntnis, die ist so viel wert. Ja? Wenn einem Menschen das aufgeht, dieser Jesus ist nicht im vollen Sinn ein Mensch wie jeder andere, sondern da muss etwas dran sein. Das hat mir eigentlich auch durch mein ganzes Theologiestudium geholfen, dass Jesus für mich doch eine besondere Gestalt war, geblieben ist. Ich war ja nicht gläubig an Jesus. Ja, aber ich war fasziniert von dieser Figur. Und sie war für mich geheimnisvoll. Für mich war Jesus lange Zeit nur ein Religionsstifter, aber ich bin von dieser Figur nicht losgekommen. Also das wollen wir nicht geringschätzen, wenn jemand fasziniert ist von Jesus. Da kann noch viel draus werden. Und wenn man dann sieht, Jesus sucht ihn, Jesus findet ihn, dann darf man doch eigentlich davon ausgehen, dass Jesus allen Menschen nachgeht, besonders denen, die an ihm schon in irgendeiner Weise Interesse gefunden haben. Ja, und dann entdeckt dieser Mensch in Jesus wirklich das Licht der Welt und macht eine Erfahrung, die Menschen immer wieder gemacht haben, schon zur Zeit des Alten Testamentes, als eigentlich Jesus noch gar nicht offenbart war, haben Menschen schon erfahren, dass Gott ihr Licht ist und dass Gott ihres Lebens Kraft ist. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten, sagt David nicht, wir Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wer dieses Licht kennengelernt hat, ja, der lebt nicht mehr in der Finsternis, der lebt nicht mehr im Grauen, in der furchtbesetzten Wirklichkeit, sondern der wird mutig. Ich habe hier einen Auszug eines Briefes, der zu den berühmtesten Briefen der Weltliteratur gehört. Das ist eigentlich viel zu wenig bekannt. Das ist der Brief, den Martin Luther geschrieben hat 1521 an seinen Kurfürsten. Der Kurfürst wollte ihm ein Geleit geben. Er hatte davon gehört, dass Luther wegen der Unruhen in Wittenberg nach Wittenberg kommen möchte. Und auf ihm lag ja die Reichsacht, nicht wahr? Er war vogelfrei. Und jetzt schickt der Kurfürst, der ja schon wusste, was er an seinem Luther hatte. Ja, der hat ihm ja viele Studenten nach Wittenberg geholt. Schickt ihm der Kurfürst einen Boten und der Bote übergibt ihm einen Brief. Und in dem Brief steht, ja, dass der Kurfürst bereit ist, dem Luther eine Anzahl Soldaten zur Verfügung zu stellen, die ihn dann begleiten und beschützen. Und darauf antwortet Luther mit einem Brief, der also ganz ungewöhnlich und außergewöhnlich ist in seiner inneren Freiheit und in seinem inneren Mut. Ich lese mal nur ein paar Sätze aus diesem Brief vor. Solches sei doch kurfürstlichen Gnaden geschrieben. Euer kurfürstlicher Gnaden möge wissen, wenn ich nach Wittenberg gehe, dann geschieht das in einem gar viel höheren Schutz als dem Schutz, den euer kurfürstlichen Gnaden mir geben könnten. Ich habe es nicht im Sinn, von euer kurfürstlichen Gnaden Schutz zu begehren. Jetzt kommt es. Ja, ich halte dafür, ich könnte euer kurfürstlichen Gnaden mehr schützen, als sie mich schützen könnten. Das schreibt ein kleiner Mönch. Immerhin natürlich schon Theologieprofessor, aber das schreibt jemand seinem Kurfürsten. Dazu, wenn ich wüsste, dass mich euer Gnaden könnte und wollte schützen, würde ich nicht kommen. Dieser Sache soll noch kann kein Schwert raten und helfen. Gott allein muss hier schaffen, ohne jedes menschliche Sorgen und Zutun. Darum heißt es, wer am meisten glaubt, der wird am meisten schützen. Jetzt kommt noch so ein Knüller. Dieweil ich denn nun spüre, dass euer kurfürstlichen Gnaden noch gar schwach ist im Glauben, kann ich in keinerlei Wege euer kurfürstlichen Gnaden für den Mann ansehen, der mich schützen oder retten könnte. Und er verschmäht diese ganze Mannschaft der Soldaten und schreibt in einer königlichen Glaubensgewissheit, über die man eigentlich nur staunen kann. Wenn Sie diesen Brief mal in die Hand bekommen, ich habe ihn jetzt so im Original vorgetragen, er ist ein bisschen schwierig zu lesen, aber wenn man den etwas in modernisierten Deutsch liest, da staunt man. Ja, also das ist die Erfahrung von Menschen, die das geistliche Licht in Christus entdeckt haben und die eine Verwandlung gespürt haben und die von diesem Licht beschienen, dann einfach keine Furcht mehr kennen. Oder David, Psalm 139, auch noch so eine ganz wichtige Stelle. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre doch die Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Denn Finsternis ist vor dir wie das Licht. Also dieses Licht, was Gott selbst verkörpert, durchdringt alle Finsternisse. Alle Finsternisse sind vor dir wie Licht. Also wer diese Erkenntnis gewinnt, der weiß, dass es überhaupt gar keine Finsternisse mehr gibt. Denn Gott durchstrahlt alles. Ja, wir wollen die Gelegenheit hier auch nutzen, mal über die geistliche Blindheit der Menschheit nachzudenken. Ein Blindgeborener kennt ja das Licht nicht und kennt die Farben nicht. Wenn man einem Blindgeborenen von Sonnenstrahlen oder von Farben erzählt, wie soll der sich das vorstellen? Und so ist es ja mit der geistlichen Blindheit. Wenn man mit geistlich blinden Menschen über die geistlichen Farben redet, ist es immer schwierig. Ich möchte nochmal auf dieses eine David-Wort eingehen. Denn an dem wird es ganz schön klar, was geistliche Blindheit ist und was es bedeutet, von dieser geistlichen Blindheit befreit zu sein. Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Das bedeutet doch, geistliche Blindheit ist zunächst und zuallererst eine tief sitzende, untergründige Lebensangst. So hat der David das hier erfahren und so, denke ich, können wir uns das auch vorstellen. Menschen in geistlicher Blindheit sind von einer tief sitzenden Lebensangst durchdrungen. Sie haben Angst vor Menschen, sie haben Angst vor der Zukunft, sie haben Angst vor irgendwelchen Schicksalsschlägen. Darüber freuen sich ja die Versicherungen, nicht wahr? Weil man dann versucht, alles Mögliche von sich fernzuhalten. Angst vor Krankheit, Angst vor dem Verlassensein, Angst vor Krisen. Ein Mensch in geistlicher Blindheit ist durchzogen und durchwoben von mehr oder minder ihm bewussten Ängsten. Das geht seit Adam so, diese Melodie. Adam war der Erste, der Angst kriegte, nach seinem Sündenfall. Ich sah dich im Garten und fürchtete mich. Das war das Erste, was Adam sagt. Ich fürchtete mich. Und seitdem ist es so geblieben. Die ganze Menschheitsgeschichte ist eine Angstgeschichte. Ehepaare leben in Angst, dass der andere jeweils sie verlassen könnte. Kinder leben in Angst. Arbeitnehmer leben in Angst, dass sie irgendwie entlassen werden könnten. Kinder leben in Ängsten, dass ihre Eltern sich scheiden lassen könnten. Das ist furchtbar, wenn man da mal so hineinhört, was Kinder auch für Ängste da entwickeln können. Kinder leben in Ängsten, dass sie von den Eltern verlassen werden können. Ich habe mal eine Szene, die ging mir sehr nach, bei IKEA erlebt. Da hat eine Mutter so ihr kleines Kind da in so einer Spielecke abgegeben. Da kümmert sich ja IKEA an für sich immer ganz nett darum. Das sind so viele bunte Bälle, nicht wahr? Und da sind eigentlich die meisten Kinder dann erstmal ein bisschen zufrieden. Aber dieses Kind wollte nicht alleine bleiben. Ja? Und dann sagt die Mutter etwas, was sie unmöglich hätte sagen dürfen. Das habe ich so mitgekriegt. Also, wenn du jetzt nicht hier bleibst, ja, dann, wie hat sie sich ausgedrückt, dann lasse ich dich ganz hier. Ja? Also in einem Ausdruck ihrer, was weiß ich, mütterlichen Not, hat sie dann so einen Unsinn gesagt. Und da fing das Kind an zu schreien und klammerte sich an diese Mutter. Das werde ich nicht vergessen. Ja, also offensichtlich hat die Mutter schon mit ähnlichen Mitteln und Methoden versucht, da ihr Kind immer wieder mal abzugeben oder vielleicht, was weiß ich, von einem Hort oder Kinderkrippe zur nächsten geschleppt. Und dann entwickeln Kinder solche Ängste. Aber das ist ja nur, das ist ja nur ein Ausdruck einer tiefsitzenden Angst, die uns alle bewegt, solange wir eben in der geistlichen Blindheit sitzen. Und wenn man sich diese Dimensionen mal klar macht, dann merkt man erstmal, was Jesus uns schenkt. Ja? Wenn er in diese tiefen Dimensionen einbricht, ja, und uns diese Ängste nehmen kann. Wer will die uns denn nehmen? Das schafft doch ein Psychologe nicht. Das schaffen wir auch selber nicht. Das schafft niemand. Ja? Dass man wieder getrost nach vorne blicken kann und sich geborgen weiß, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wenn dieses Licht einen wieder aufgeht und erstrahlt, das ist doch eine unwahrscheinliche Lebenshilfe. Ja, und ich glaube, ein solcher Text ist schon dazu angetan, dass wir uns das mal wieder klar machen, was Jesus, wenn er Licht der Welt ist, dann auch wirklich uns schenkt und bewirkt, dass er diese Angst durchstreicht. Oder wenn David hier sagt, er ist meines Lebens Kraft, ja, das ist ja dann auch nochmal ein Anlass, über dieses Wunder der Lichtwerdung in unserem Leben nachzudenken. Meines Lebenskraft. So wie Licht für das natürliche Leben wichtig ist, so ist eben der Herr für das innere Leben, für die innere Kraft wichtig. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben, Der Untergang, wo die letzten Tage Hitlers gezeigt wurden. Das war ja einigermaßen, kann man ja wohl so annehmen, realistischer Filmstreifen. Und da konnte man so den Niedergang eines Diktators verfolgen. Zunächst einmal noch seine allerletzten Hoffnungen, die ja alle schon illusionär waren. Ja? Der ließ sich da Karten aufstellen von Berlin und schob da die Divisionen hin und her und redete sich selbst Mut zu. Ja, und dann wird auch der noch kommen und der und diese Divisionen sind ja auch noch da. Und die gab es alle schon längst nicht mehr. Die waren alle schon zerrieben. Und dieser Mann da im Bunker hat sich noch seinen Illusionen hingegeben. Und als dann eine Hiobsnachricht nach der anderen auf ihn niederprasselte, da hat er dann völlig aufgegeben. Da war nichts mehr da, keine Kraft mehr, keine Lebensenergie, keine. Ja, dann war nur noch Verzweiflung und Selbstmord. Was anderes gab es dann eben nicht mehr. Und damit meine ich jetzt nicht nur Hitler, sondern das ist eigentlich das Schicksal der Menschheit, ja, wenn ihnen dann eines Tages dann doch alle Möglichkeiten genommen werden, dann ist keine Kraft mehr da. Dann ist keine Lebensenergie mehr da. Ja. Und dann strahlt dieses Wort, er ist meines Lebens Kraft. Christen sind eben dann auch noch nicht am Ende, wenn sich alles verquerstellt. Diese innere Kraft, die das Licht mit sich bringt, ist nie am Ende. Wohl dem Menschen, Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Ist auch noch so eine schöne Aussage. Psalm 84, 6 bis 8. Das will ich uns nochmal gerade in Erinnerung rufen. Ein wunderschöner Psalm. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln, wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen. Ist das nicht wunderbar ausgedrückt? Ja? Von einer Kraft zur anderen. Die eine Kraft lässt nach, ist klar, aber da kommt schon die nächste. Da kommt schon die nächste. Und schauen den wahren Gott in Zion. Die schauen den wahren Gott in Zion. Das ist natürlich auch wieder bildlich gemeint. Die haben Gott vor Augen. Mein Konfirmationsspruch ist Jesaja 40, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Habe ich auch schon oft erfahren, wie Gott Kräfte nachfüllt. All das hängt mit diesem wunderbaren Licht zusammen. So, nun hat die ganze Heilungsgeschichte, oder ich sage schon wieder Heilung, obwohl es gar keine Heilung ist, diese ganze Schöpfungsgeschichte ja noch einige ganz interessante Aspekte, die auch über sich hinausweisen. Und die möchte ich jetzt noch einmal zusammenfassen. Ich habe noch 4 Einzelaspekte gefunden, an denen man so auch manchmal schnell vorüberliest. Zunächst möchte ich mal auf Johannes 8, Vers 12 nochmal hinweisen. Ich bin das Licht der Welt, sagt der Herr. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich sprach schon von den Ich-Bin-Worten. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann ist das ein Gottesprädikat. Ja. Sie erinnern sich, ich bin. Das ist die Selbstvorstellung Gottes. Das ist das Wesen Gottes. Dieses Ich bin, was wir ja vom Neuen Testament her übersetzen könnten. Ich werde der sein, als der ich mich für euch in meiner Liebe und Treue erweisen werde. Also hier begegnet uns der lebendige Gott, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Von größter Wichtigkeit, dass wir dieses Kapitel richtig erfassen. Jede Einzelheit ist hier wichtig. Betrachten wir also jetzt nochmal ein paar Einzelheiten. Der Mann ist blind geboren. Menschen werden nicht geistlich blind, sie sind geistlich blind. Wenn Gott nicht eingreift, sterben sie in geistlicher Blindheit. Und in dem Maße, in dem uns das wichtig wird, ja, in dem uns das klar ist, dass kein Mensch hier in der Lage ist, einen anderen von seiner geistlichen Blindheit zu befreien, in dem Maße müssen wir nun auch treu werden in der Fürbitte für andere. Treu werden in der Fürbitte für andere, dass Gott sie erlösen möge aus ihrer geistlichen Blindheit. Also je ohnmächtiger wir so beten, desto besser. Ja, je ohnmächtiger wir hier sind, desto schneller kann Gottes Allmacht zum Zuge kommen. Mir steht da eine Familie aus Nürnberg vor Augen. Da hatte auch eine Tochter einen guten Glaubensweg begonnen, dann ist sie abgerutscht und hat die Welt lieb gewonnen, so wie das im Neuen Testament heißt. Und es ist immer für uns dann ganz bewegend zu sehen, wie diese Eltern um ihre Tochter ringen und wie treu sie mit Fürbitte begleiten. Also das ist das Erste, was wir hier lernen müssen. Dann heißt es hier, die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Es geht hier also um ein schöpferisches Handeln Gottes. Aber gleichzeitig wird uns klar, Wenn sich jemand selber für sehend hält, ist es schwierig. In Vers 41 sagt Jesus zu den Pharisäern, weil ihr sagt, wir sind sehend, bleibt ihr in eurer Sünde. Also dieses schöpferische Handeln Gottes findet an einer bestimmten Stelle eine Grenze. Wenn ein Mensch von sich selbst behauptet, dass er sehen kann, dann hat Gott keine Chance, ihm zu helfen. Das ist sozusagen die Selbstbegrenzung der Allmacht Gottes. Es ist ein schöpferischer, souveräner Akt Gottes, aber wenn ein Mensch von sich behauptet, er braucht keine Hilfe, er sieht alles, er erkennt alles, er weiß alles, dann hat Gott hier keine Möglichkeit. Also man sieht mal wieder, wie sich Gott am laufenden Band selbst begrenzt und beschränkt. Der könnte natürlich auch denjenigen, der von sich sagt, ja, ich weiß alles, ich kann alles, der könnte auch demjenigen das klar machen. Aber Gott macht es nicht klar. Ja? Jesus sagt, der bleibt in der Sünde. Ja, es gibt ja Christen, die denken, dass schließlich die ganze Welt gerettet wird, einschließlich des Teufels, und dass die Liebe Gottes so groß ist, dass sich keiner mehr ihr entgegenstellen kann. Ich bin da sehr skeptisch, ob die Christen recht haben. Ja? Denn die Liebe Gottes setzt sich eine Grenze. Ja? Die Liebe Gottes achtet den anderen, achtet den Menschen. Und wenn der Mensch sagt, nein, ich will Jesus nicht, dann wird eine Liebe dem nicht zwingen, Jesus anzunehmen. Kann denn Liebe zwingen? Liebe kann niemals zwingen. Das wäre sozusagen Contradictio in adjecto, sagen die Philosophen. Ein Widerspruch in sich selbst, das geht nicht. Liebe kann nicht zwingen. Und wenn einer sagt, ich brauche keine Vergebung, dann kriegt er keine. Das ist das Furchtbare. Und das muss man auch den Menschen sagen. Und dann noch ein dritter Zug. Der Blindgeborene sagt also, Herr, ich glaube, und fängt sofort an, ihn anzubeten. Das heißt, aus dem Glauben heraus entspringt sofort die Erkenntnis, wen er vor sich hat. Ja? Denn man pflegt ja nur Gott selber anzubeten. Zunächst hat er gesagt, das ist ein Prophet, in Vers 17. Aber jetzt betet er ihn an. Ein Prophet wird nicht angebetet. Also bei dem ist was augenblicklich geschehen, dem ist was klar geworden, er steht vor Gott selbst. Das heißt, Glaube schenkt auch ein Sehvermögen, ein Erkenntnisvermögen. Aus dem Glauben heraus entspringen Erkenntnisse. Wir erkennen Jesus als Gottes Sohn und darüber hinaus natürlich als den Heiland, der das ganze Heft der Weltgeschichte in der Hand hat. Es gab im 19. Jahrhundert einen Theologen, der ist weithin vergessen. Und es war ein gläubiger Mann, der unendlich viel Gutes theologisch, aber auch seelsorgerlich für seine Studenten getan hat. Das war der Martin Kähler. Martin Kähler ist so gut wie nicht bekannt. Und das bedauere ich immer. Der Martin Kähler hat das so wunderbar ausgedrückt. Er hat sich schon mit der historischen Bibelkritik beschäftigt, obwohl er schon viel früher lebte als Bultmann, und hat es schon ganz genial auf den Punkt gebracht. Wir haben uns damals in Krehling auch mit seiner Theologie immer wieder beschäftigt. Und er hat gesagt, was uns in den Evangelien von Jesus überliefert ist, sind Bruchstücke. Sind nur kleine Ausschnitte aus dem Gesamtwirken des Herrn. Und aus diesen Bruchstücken setzt der auferstandene Herr, so hat Kähler das formuliert, ein komplettes Bild von seiner eigenen Größe und Majestät zusammen, und schiebt es durch den Heiligen Geist in die Seelen derer, die Jesus vertrauen. Das heißt, es entsteht ein komplettes Bild von Christus, obwohl wir nur Bruchstücke haben. Das ist ja wunderbar gedacht. Ja? Wir haben keine komplette Biografie von Jesus. Ja? Wir wissen ganz wenig. Ja? Wir wissen einige Züge seines Wesens, einige Aktionen. Ja? Und Martin Kehler sagt, der auferstandene Herr verkündigt durch den Heiligen Geist sich selbst und setzt aus den Bruchstücken ein komplettes Bild zusammen, sodass wir die volle Schönheit Jesu erkennen können. Schöner kann man es nicht ausdrücken. So ist das, das glaube ich auch. Ja? Und so kann man nämlich auch historisch-kritischen Theologen gegenübertreten, die sagen, ja, wer weiß, ob das alles stimmt, nicht wahr? Wer weiß, das ist doch spätere Gemeindezutat. Wer weiß, ob das Jesus wirklich auch so gesagt hat, ob das richtig überliefert ist. Da kommen ja viele Abschreibergenerationen dazwischen, die können doch alles wieder verfälscht haben. Das sind ja alles diese kritischen Gedanken. Ja? Und wenn man die so alle aufeinander auflistet, das gibt schon für viele, gerade auch für Theologiestudenten, so ein Wust, dass sie dann eines Tages kapitulieren und sagen, also bitte, mit der Bibel, das können wir nicht mehr so wörtlich nehmen, wie das hier gesagt ist. Und da ist doch der Gedanke wunderbar von Kehler. Lass es Bruchstücke sein. Der auferstandene Herr setzt alles wunderbar zusammen. Und wer ja, im Vertrauen auf Gottes Hilfe das Neue Testament liest, ja, im Grunde braucht er nur 2-3 Seiten. Aus diesen wenigen Bruchstücken heraus sammelt sich Christus das Wichtigste heraus und bildet sich selber vor unserem geistigen Auge ab. Und wir können ihn in seiner vollen Schönheit erkennen. Mir hat es sehr geholfen, ja, denn ich bin ja auch durch die kritische Schule hindurchgegangen. Ja, also, das wollte ich hier sagen. Er betet ihn an, er sieht Christus plötzlich vor sich in seiner ganzen göttlichen Kraft und Majestät. Und das Letzte, das wollen wir auch nicht vergessen, die Pharisäer stießen ihn hinaus. Sie stießen ihn aus der Synagoge hinaus und das heißt eine ganze Menge. Wenn einer aus dem jüdischen Verbund ausgeschlossen wurde, dann war er geächtet. So wie Luther auf der Wartburg. Er war geächtet. Er konnte keinen Beruf mehr nachgehen, er konnte nicht mehr kaufen, verkaufen. Alle Freunde hat er verloren. Der war rechtlos, der war schutzlos, der war wirklich Außenseiter geworden. Und das haben die mit diesem Mann gemacht. Und das ist natürlich auch wiederum ein Hinweis. Ja? Christen, wenn sie einen klaren Glaubensweg gehen, werden sehr schnell zu Außenseitern. Und die Zeit des christlichen Abendlandes, die geht ja rasend schnell vorbei. Ja, und die Privilegien, die Kirchen hatten, was meinen Sie, wie schnell die alle versumpfen und versacken werden? Ja, das sind jetzt, glaube ich, alles schon Rückzugsgefechte. Ja, und wir werden in ein paar Jahren ganz bestimmt den Islam als gleichgeordnete religiöse Körperschaft anerkannt kriegen. In anderen Ländern ist das ja schon, haben wir ja auch gehört, in Belgien. Ja, und die Zeit der Privilegierung des Christentums ist vorbei. Damit müssen wir uns abfinden. Und die ersten, sage ich mal, Verfolgungssituationen, die zeichnen sich ja schon am Horizont ab durch dieses sogenannte allgemeine Gleichstellungsgesetz. Die ersten Pfarrer haben ja auch schon ihre Prozesse an den Hals gekriegt, weil sie Homosexualität offen Sünde genannt haben. Ja. Wenn wir also in ein paar Jahren, ich glaube, so realistisch müssen wir sein, hier in solchen christlichen Häusern Homosexualität Sünde nennen und sitzt ein Homosexueller dabei oder der nimmt das auf Kassette auf und schickt es dem nächsten Gericht und strengt einen Prozess an, dann, ja, so wird das sein. Dann haben wir keine Privilegien mehr. Keine Privilegien und dann muss man eben seine 3000 Euro Strafe zahlen. Also, so wird das, glaube ich, kommen. Wissen Sie, dann wird das hier plötzlich sehr aktuell. ausgestoßen, ausgestoßen. Ja? Christen werden vielleicht noch eine Zeit lang toleriert, aber wir müssen uns auf unangenehme Zeiten einstellen. Aber was ist denn das, was die Welt mit uns macht? Angesichts dessen, was Jesus mit ihm gemacht hat, nicht wahr? Er hat ihm das körperliche Licht gegeben und er hat ihm das geistliche Licht gegeben und er hat ihn froh gemacht in Zeit und Ewigkeit. Ja, da kann ich doch gern ein Außenseiter-Dasein ertragen.
Es sprach zu Ihnen Pastor Dr. Joachim Kochlovius zum Thema Das sechste Zeichen Jesu im Johannesevangelium. Sie hörten eine Sendung des Gemeindehilfsbundes. Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung, wenn Sie Fragen oder persönliche Anliegen haben. Die Anschrift unserer Geschäftsstelle lautet Lerchenweg 3 29664 Walsrode. Unsere Telefonnummer ist 05161911330. Unsere Faxnummer 05161911332. Die E-Mail-Anschrift lautet info@gemeindehilfsbund.de. Unsere Internetseite finden Sie unter www.gemeindehilfsbund.de. Gern senden wir Ihnen Informationen über unsere Arbeit zu. Da wir ein Glaubenswerk sind, das auf Spendenbasis arbeitet, freuen wir uns über jeden, der für die Arbeit des Gemeindehilfsbundes betet und sie finanziell fördert. Unsere Kontonummer lautet 5051909. Die Bankverbindung Kreissparkasse Walsrode. Bankleitzahl 251523375. Gottes Segen mit Ihnen bis zur nächsten Sendung des Gemeindehilfsbundes.